Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Punk. Punk ist linke Musik, oder? Sonst würde Punk doch nicht auf linken Demos laufen. Oder? Sie merken schon am Tonfall, eine absolute Wahrheit ist das nicht. Punk ist ja vor allem dagegen. Und dagegen kann man natürlich auch von rechts sein. Das bringt uns zu unserem Thema. Wir beschäftigen uns jetzt nämlich mit einem ziemlich einflussreichen und auch kontroversen Plattenlabel, Rockorama. Rockorama fing Ende der 70er an, Punkplatten zu vertreiben, Punkplatten zu lizenzieren und zu vermarkten. Von Brühl aus, in Köln, gab es einen dazugehörigen Plattenladen. Und Rockorama wurde so ziemlich schnell erfolgreich. Und Musik wie diese hier kam daraus. Tja, 1982, da klang Musik von Rockorama, von diesem Label so, aber schnell kamen dann andere Sounds dazu. Rechtsrock. Musik von einer Band namens Endstufe. Vom unpolitischen Schraddelpunk bis hin zu indiziertem Rechtsrock reicht das Spektrum von Rockorama, ein schmuddeliges Label, dessen Geschichte sich aber manchmal wie ein Krimi liest. Woher wissen wir das? Der Musikjournalist, Schlagzeuger und Punk Björn Fischer hat diese Geschichte aufgeschrieben. Hallo, Herr Fischer.
Hallo, Herr Böttcher.
Rockorama, welche Verbindung haben Sie zu diesem Plattenlabel?
Ich habe schon in jungen Jahren, also Anfang der 80er Jahre, viel die Punkplatten auf dem Label gehört. Ich habe auf dem Dorf gewohnt und da waren die auch sehr populär innerhalb der Punks. Und es hat uns halt angesprochen, diese einfachen Texte. Und dann haben wir halt auch mitbekommen, dass das mit dem Label auch alles nicht so ganz gerade lief durch Fanzine-Berichte und haben uns immer gewundert, was ist denn da mit dem Label los? Wir fanden es sehr interessant alles.
Ja, das gilt natürlich aus heutiger Sicht noch mehr, finde ich. Rockorama, als die Deutschen kamen. So heißt ihr über 400 Seiten dickes Buch. Warum dieser Untertitel, als die Deutschen kamen?
1982 kam auf dem Rockorama-Label ein Punk-Sampler raus, der hieß Die Deutschen kommen. Da waren dann Bands wie Oberste Heeresleitung, Stoßtrupp, Versager drauf, Kotzbrocken auch, Der Fluch. Und das war praktisch der richtungsweisende Sampler damals. So viele, ich sag mal, so viele Deutschpunk-Sampler gab es ja damals noch nicht. Und wir haben den auch sehr gerne gehört. Und aufgrund dessen, dass der Hauptteil des Buches über die frühen Jahre von Rockorama handelt, habe ich den halt als Untertitel genommen.
Wie würden Sie denn Rockorama einordnen? Ist das das wichtigste deutsche Punk-Label gewesen oder zumindest das kontroverseste?
Eher das kontroverseste. Es gab ja damals auch schon aggressive Rockproduktionen aus Berlin, die auch diesen Soundtrack zum Untergang-Sampler etwas vorher rausgebracht haben. Da hatten die Bands eine bessere Produktion. Die haben bei Harris Jones im Music Lab gute Produktionen bekommen. Die Rockorama-Produktionen waren dann eher so ein bisschen schäbiger, obwohl da auch ein gutes Studio dahinter war, aber der Sound-Engineer nicht so viel Ahnung von Punkmusik.
Wenn man das liest, Ihr Buch, und ich habe das wirklich mit großem Interesse gelesen, wenn man das liest, da kommt man manchmal so aus dem Staunen nicht mehr raus. Das liegt vor allem am Gründer von Rockorama, an Herbert Egold, ein Rock'n'Roller, ein schmieriger Labelbetreiber, der seine Musiker reihenweise über den Tisch gezogen hat. War er auch ein Nazi oder warum hat das Label diese Entwicklung vom Deutschpunk zum Rechtsrock so vollzogen?
Ich denke, dass Herr Egold Geld machen wollte. Damals mit Punkmusik, weil sich das angeboten hat, weil auch Mitglieder damaliger Punkbands in seinem Laden verkehrt haben. Er hatte ziemlich früh auch in seinen Vertriebslisten auch Sachen von Screwdriver drin, von der englischen Band, die dann irgendwann einen starken Rechtsdrall erfahren hat. Das war ja anfangs eine Punkband. Aufgrund dieser Nachfrage war er praktisch so ein Pionier, der sich dann auch die ersten Rechtsrockbands aus England geholt hat, weil da die Labels nicht so viel Geld hatten, da was rauszubringen. Aber er hat halt über das nötige Geld verfügt.
Als ich das gesehen habe, auch wie dieses Cover aussah von diesem Sampler, den Sie schon beschrieben haben, die Deutschen kommen, da ist so ein, ja, so ein Wehrmachtssoldat aus dem Zweiten Weltkrieg zu sehen. Und irgendwie wirkt das so, dass schon bei den ersten Veröffentlichungen von Rockorama Anfang der 80er klar war, das ist irgendwie fragwürdig. Provokationen eben auf den Covern, auf den Titeln. Und Punk war offenbar nicht von sich aus links, sondern konnte irgendwie auch aus der anderen Ecke kommen, oder?
Ich denke, das war eher Provokation pur. Es war nicht so unbedingt, dass er sich Bands rausgesucht hat, die vielleicht eine etwas fragwürdigere Botschaft hatten, sondern er wollte auf jeden Fall provozieren und hat ja auch mal einem Bandmitglied einer Band gesagt, die eigentlich überhaupt nichts mit rechts zu tun hat. Ja, hier dem Gitarristen, zieh dir doch mal eine Hakenkreuzarmbinde live an, einfach mal zum Provozieren des Publikums. Was der natürlich nicht gemacht hat, aber Herbert Egold ging es halt wirklich um die Provokation.
Ja, bei ihm kamen ja dann auch so Bands wie Böse Onkels auf sein Label dazu oder Stoßtrupp, Kotzbrocken haben wir schon erwähnt. Und Platten landeten dann auf dem Index. Der Verfassungsschutz beschäftigte sich später dann mit diesem dann weltweit agierenden Rechtsrock-Vertrieb. Das war Rockorama ja auch. Spielt das heute eigentlich noch irgendwie eine Rolle? In welche Richtung ist das gegangen mit Rockorama?
Das hat nach dem Tode von Herbert Egold 2005 den Besitzer gewechselt. Aber dazu dann mehr im Buch. Das ist eine etwas umfangreichere Geschichte.
Ich habe es ja gelesen, aber man weiß gar nicht so richtig ganz genau, wer da heutzutage dahinter steckt, oder?
Nee, es ist sehr wenig bisher im Netz darüber aufzufinden, aber aufgrund meiner intensiven Recherche habe ich da doch einiges herausfinden können.
Wo haben Sie die eigentlich her, diese ganzen schönen und auch die nicht so schönen Geschichten, die dieses Buch so lesenswert machen?
Es gab Aufrufe in Punkmagazinen wie zum Beispiel dem Ox und daraufhin kam eine Menge Rückmeldungen, auch von Leuten aus politischen Richtungen, wo ich überhaupt nicht gedacht habe, dass die dieses Magazin lesen. Und so ging das dann nach und nach auch mit Kontaktevermittlung weiter, dass ich da Leute befragen konnte.
Sie erzählen in Rockorama, als die Deutschen kamen, was hinter den Kulissen dieses Plattenlabels geschah. Was glauben Sie, für wen ist das interessant zu lesen? Und vielleicht noch wichtiger, was kann man aus dieser Geschichte so lernen?
Erstmal geht es ja darum, dass das Ganze sehr obskur ist. Wenn man jetzt ein Buch über andere Plattenlabels schreibt, ist es relativ geradlinig. Rockorama ist ja nun voll von Mysterien. Es gibt sehr viele Gerüchte. Erstens kann man da mal ein bisschen dahinter blicken und die andere Sache ist auch halt, es ist interessant, wie aus einem kleinen Punk-Label eben der größte Rechtsrock-Vertrieb weltweit wurde.
Das kann man nachlesen in Rockorama, als die Deutschen kamen. Björn Fischer hat es geschrieben, das Buch ist erschienen im Hirnkost Verlag, kostet 32 Euro. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.